Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Die Aufnahme wird gerade am Dienstag, den 4. Juni um ziemlich genau 10:30 gemacht. Genau, dass ihr wie immer wisst, auf welchem Stand wir waren. Obwohl, ja, jetzt die Woche ist wahrscheinlich eher ein bisschen weniger los, aber man weiß es ja nie, was so an der Börse noch passiert. Aber man kann, glaube ich, so zusammengefasst sagen, die Earnings Season ist jetzt so zu Ende. Jetzt ist mal so ein paar Wochen Pause auf jeden Fall. Und da widmen wir uns wieder ein paar anderen Themen. Wir haben uns für heute gedacht, wir gucken uns mal die Magnificent Seven an, denn eine Aktie ist zumindest mal bewertungstechnisch historisch günstig aktuell, aber wir haben auch einige, die extrem hoch von der Bewertung sind. Wir sprechen aber auch noch ein bisschen allgemein, ob der Tech-Markt gerade, ja, vielleicht sogar so ein bisschen zu heiß gelaufen ist. Da habe ich euch die ein oder anderen Statistiken mitgebracht. Aber es gab natürlich auch einige spannende News. Waste Management möchte eine größere Übernahme tätigen und Michael hat ebenfalls ein paar interessante Nachrichten mitgebracht. Mit denen starten wir wie immer in der Folge. Ja, erzähl uns doch mal, was ist denn so passiert? Ich meine, so lange ist die Woche oder so alt ist die Woche ja noch nicht. Ja. Was sollte man wissen?
Ja, wir hatten ja am Freitag dann aufgenommen, da hatten sich ja auch der eine oder andere, ich will nicht sagen beschwert, aber die haben gesagt, es wäre doch viel cooler, wenn wir dann irgendwie den Freitag noch mitnehmen könnten, damit man dann quasi auch ein Fazit ziehen kann von der Woche. Ist aber in der Praxis halt nicht so einfach. Dann müssten wir entweder samstags ganz früh aufnehmen oder freitags abends. Und ich glaube, auf beides haben wir ehrlich gesagt keinen Bock.
Ja, ganz früh ist noch human ausgedrückt, wenn die Folge um 8 Uhr online sein muss. Also da reden wir dann irgendwie von spätestens 6 Uhr Aufnahme tätigen. Ja. Das wird etwas schwieriger.
Ja, genau. Und am Freitag war es ja dann auch wieder so, dass die Indizes waren, glaube ich, vorbeuslich im Plus. Dann gab es aber diesen einen deutlichen Abverkauf. Und in der letzten Handelsstunde ist der Markt wieder hochgekauft worden. Das war schon verdächtig. Und dasselbe ist gestern nochmal passiert. Also auch wieder dann eher Schwäche. Und ins Closing hinein kamen wieder die beiden Dip-Käufer. Mal schauen, ob das jetzt so ein neues Muster wird oder ob das so das letzte Aufbäumen ist. Das ist so insgesamt so die große Frage, weil der Markt, weiß nicht, es ist so zerrissen aktuell. Also gefühlt gibt es jetzt immer weniger Aktien, wie es schon vorher gab, die das Ganze jetzt am Laufen halten. Gestern war eine Nvidia wieder 4% im Plus. Wir gehen gleich drauf ein, wieso. Aber zum einen, der Software-Sektor ist ja jetzt zuletzt am Schwächen. Wir hatten ja diese enttäuschten Zahlen von Salesforce und von UiPath und noch ein paar mehr hatten eher enttäuscht. Aber auch eine Dell, die ja auch so ein bisschen in dem KI-Hype mitgeschwommen sind. Auch die haben ja jetzt dann doch deutlich korrigiert. Noch gestern war die Aktie wieder, ich glaube, 4-5% unter Druck. Also man sieht, dass da teilweise jetzt schon Luft abgelassen wird, aber insgesamt hält Jensen Huang und Nvidia den Markt weiter nach oben. Und aktuell ist es ja so, die Computex läuft und da lassen sich die großen Hersteller alle nicht nehmen und stellen ihre neuen Produkte oder auch ihre Roadmap vor. Und Jensen Huang hat da unter anderem jetzt mal so einen Ausblick auf die nächsten Jahre gebracht. Es ist ja aktuell so, dass dieser Blackwell gerade eingeführt wird und er wird dieses Jahr schon signifikant Umsätze machen, aber richtig zur Sache geht es dann ja erst nächstes Jahr. Und ich glaube, xAI, also von Elon Musk, der KI-Ableger, der will da ja auch für mehrere Milliarden diese Chips kaufen und nicht nur die, sondern querbeet. Aber Jensen Huang hat jetzt schon, und da hat er, ich muss sogar mal, war ganz lustig, hat er gesagt, das wird er vielleicht erst bald bereuen, wenn er das so sagt. Aber er hat schon so die Nachfolger von diesem Blackwell vorgestellt. Und die Rechenkraft der neuen Plattform wird ihm zufolge ein Vielfaches größer sein als die von Blackwell. Es soll so sein, dass tausende Grafikprozessoren dann das Training und der Betrieb dann nutzen. Und er sagt sogar, und das ist auch, glaube ich, für Fantasie, die Tage der Rechenzentren mit Millionen GPUs sind gekommen. Ja, also das sorgt natürlich für ordentlich Fantasie, wenn jetzt dann wirklich die Rechenzentren mit Millionen von GPUs bestückt werden. Das sind Milliardenumsätze. Und ich frage mich, wie gesagt, das Thema mit der Energie, das müssen wir auch nochmal irgendwann näher besprechen. Also wo da die ganze Energie herkommen soll oder wie das alles funktionieren soll, das ist so die große Frage. Ja, und er hat dann noch gesagt, dass dass das quasi richtige so kleine KI-Fabriken werden. Und diese KI-Fabrik generiert, kreiert und produziert etwas von großem Wert. Eine neue Ware, sagt er, gemeint sind Token oder Intelligenz. Und das wird eben in Zukunft der entscheidende Faktor sein. Und ja, da ist Nvidia weiter ganz da vorne mit dabei. Ich habe mir das alles mal jetzt so kurz überflogen. Das ist natürlich auch insgesamt immer sehr schwer, weil jeder behauptet ja, er hätte jetzt hier dieses neue Produkt und vergleichen die sich immer mit den aktuellen Prozessoren. Und selbst Intel behauptet dann teilweise auf Augenhöhe oder besser als Nvidia zu sein. Aber das sind natürlich dann immer nur so ganz kleine, spezielle Operationen, wo es dann besser ist. Und das, was ich so gelesen habe, ist, dass Intel vor allen Dingen jetzt über den Preis kommen möchte. Und da ist das einzige konkurrenzfähige Modell, wäre dann halt, ja, wenn man das viel günstiger anbietet als Nvidia. Da haben sie dann auch irgendwie gesagt, die Performance pro Dollar und sowas, da sind sie dann irgendwie vorne. Aber alles, was ich jetzt so gesehen habe, sieht weiter so aus, dass Nvidia da sehr, sehr weit vorne ist. Und die haben ja auch zuletzt sehr viele Marktanteile gewonnen. Und ich glaube, das wird auch noch so bleiben. Auf computerbase.de, die Redaktion ist dort vor Ort. Das können wir vielleicht mal verlinken. Oder es findet ihr auch auf der Website einfach. Da gibt es diesen großen Themenkomplex mit der Computex 2024. Und dort werden so alle neuen Produkte auch von AMD, der Ryzen oder die ganzen neuen Intel-Produkte so vorgestellt. Und da kann man sich das alles mal durchlesen und einen Eindruck gewinnen. Aber alles, was ich so sehe, ja, Nvidia ist da aktuell weiter einfach State of the Art. Ja, und wenn man sich's mal anschaut, hast du mal gesehen, der Dow Jones, der schwächelt ja unter anderem Salesforce, aber auch der Nvidia-Chart ganz, ganz übel. Die krebsen da unten rum, während Nvidia durch die Decke geht. Also Intel katastrophal, wie es da gerade aktuell läuft. Und wir hatten es ja auch letztens, ich sehe da auch keine Trendwende, auch mit ihrem Foundry-Geschäft. Das ist ja alles, ja, sehr viel weniger, als der Markt erwartet hat. Deswegen, ja, also Nvidia weiter so das Unternehmen, was komplett probiert. Wir werden ja gleich noch mal drauf schauen, ob die Aktie jetzt heillos überbewertet ist oder ob das noch so weitergehen kann. Also mir wird schon ein bisschen schwindelig, muss man sagen. Gestern ja wieder 4% im Plus am Allzeithoch. Bank of America hat gestern gesagt, $1,500 Kursziel. Und ich wette, wenn sie die $1,500 haben, dann werden die Kursziele einfach weiter erhöht. Ja, so wie es immer läuft. Und irgendwann, wenn die Aktien dann mal wieder fallen, dann werden die Kursziele im Nachhinein gesenkt. Ja, so ist es leider immer.
Ja, werden wir mal schauen, wie schnell oder ob es überhaupt dahin geht. Ja,
ja, allzu viel fehlt ja nicht mehr. Ich muss mal gleich mal drauf schauen.
Ich glaube, bei 1100 oder so sind sie aktuell. Das ist aber schon noch ein Stückchen auf jeden Fall, ja. Also 1150 sehe ich hier gerade, ja. Aber noch deutlich zweistellig dann. Aber ja, natürlich zuzutrauen ist es ihnen auf jeden Fall bei dem Moment vom aktuellen.
Also Apple könnten sie ja bald überholen von der MCAP, ne? Da bin ich mal gespannt. Das sind sie gar nicht mehr so weit von entfernt. Außer die, genau, das ist ja auch noch so eine News. Ich glaube, nächste Woche geht die WWDC hoch los. Also die Worldwide Developer Conference von Apple. Da wollen sie ja auch, wir hatten es ja letztes Mal ganz kurz besprochen, ich glaube, da wollen sie einige große Updates für Siri unter anderem vorstellen. Und ich denke mal, da werden die sehr viel zeigen, was sie in Sachen KI und so weiter jetzt können, dass sie da nicht abgehängt sind, sondern vielleicht ja auch diese Kooperation mit ChatGPT. Mal gucken, ne, was da kommt. Auf jeden Fall, sie haben es bitter nötig, dass Siri ein bisschen intelligenter wird.
Ja, da, ja, da ist viel Luft nach oben, aber das haben wir ja schon mal behandelt, schon mehrmals, glaube ich, genau. Also bevor wir uns jetzt mal die ganzen oder die Magnificent Seven dann anschauen, denn auch Apple ist ja zuletzt wieder sehr gut gelaufen, die Aktie, obwohl es ja die Zahlen eigentlich nicht so hergegeben haben. Es gab eine Übernahmeankündigung, Waste Management. Die Leute, die mir folgen, wissen, dass sie ja bei mir auch relativ weit oben auf der Watchliste sind. Bei meiner Frau sind sie schon lange im Depot. Die haben eine Übernahme von Stericycle angekündigt, $7.2 Milliarden steht hier im Raum, also schon nicht wenig für eine Übernahme. Bei Waste Management ist jetzt auch nicht ein Billionenunternehmen, deswegen ist es schon ein bisschen was Größeres. Aber einige wird es vielleicht verwundert haben, denn Stericycle, das Unternehmen, das gibt es schon sehr lange, also seit 1989, und die sind aber ja eigentlich nicht profitabel. Deswegen fragen sich jetzt vielleicht einige, okay, was möchte ich dann mit so einem Unternehmen dann haben? Weil sie haben jetzt auch nicht so ganz viele Marktanteile, sind auch die letzten Jahre eigentlich nicht wirklich gewachsen. Stericycle ist ein Unternehmen, das sich auf die Entsorgung von, ja, also vor allem so regulierter, also so regulierter alten Abfällen spezialisiert hat. Also da gehören so medizinische Abfälle mit dazu, auch sehr scharfe Gegenstände, die kann sie nicht einfach in den Müllsack dann entsorgen, aber eben auch Arzneimittel oder dann gefährliche Abfälle. Da ist Waste Management in dem Bereich sowieso schon aktiv. Also das heißt, da gibt es schon so gewisse Synergien, also dass das so Sinn machen kann und ist natürlich auch auf lange Sicht hingesehen ein verdammt interessanter Bereich, ja, weil das ist eben so ein Segment, wo du halt so wirklich dann das Geld verdienst als Unternehmen, ja. Aber du brauchst natürlich so eine gewisse Größe, die Infrastruktur und daher kann das durchaus Sinn machen. Sie haben auch eine relativ hohe Verschuldung, aber es ist jetzt für Waste Management kein Problem. Also sie kaufen sich da ungefähr 1 Milliarde Nettoschulden so in die Bilanz jetzt halt mit rein. An sich ist die Übernahme vielleicht ein bisschen zu teuer. Also die, wenn man es auf Basis des 60-Tages-Durchschnitts nimmt, dann zahlen sie so ungefähr ein Viertel mehr, wie sie jetzt aktuell wert waren. Also Stericycle ist nach der Verkündung auch zweistellig gestiegen. Also ich glaube so 14-15%, was ich gelesen habe. Waste Management ist gestern 5% oder 4-5% nach unten gegangen nach der Vermeldung. Aber an sich, also ich kann es von den Zahlen her verstehen, dass es erstmal keine Jubelsprünge bei den Aktionären auslöst, weil eben wenn du dir noch 1 Milliarde Schulden kaufst, dann hast du ja im Prinzip ja 8 Milliarden für die Übernahme dann ausgegeben. Es ist ja das Gleiche, wenn sie 1 Milliarde Nettoliquidität hätten, dann wäre es ja theoretisch, dass du einfach 1 Milliarde weniger bezahlst. Deswegen kostet das Ganze unter dem Strich ungefähr 8 Milliarden. Das ist schon nicht wenig, muss man auf jeden Fall so sagen. Aber man hat natürlich ein sehr erfahrenes Unternehmen dann hier mit drin. Und ich glaube, dass es hier wirklich sehr viele Synergien gibt, weil Waste Management eben auch in diesen Bereichen der speziellen Abfallentsorgung tätig ist. Und daher kann das durchaus Sinn machen und kann das Ganze dann eben auch meiner Meinung nach relativ schnell auf eine deutlich profitablere Basis dann schaffen. Also für mich bleibt das Unternehmen nach wie vor wirklich sehr spannend. Sie sind allerdings zuletzt eben auch sehr gut gelaufen. Das darf man bei der ganzen Thematik auch nicht vergessen, weil sie jetzt eben so einen kleinen Rücksetzer dann gemacht haben. Also sie sind nach wie vor wirklich sehr hoch von der Bewertung her, aber ich schaue es mir aktuell genau an. Aber ist eine Aktie, die ich definitiv mal in den nächsten Jahren bei mir ins Depot legen möchte, weil ja, also Müll ist halt eine der sichersten Geschäftsbereiche, die man sich so ins Depot legen kann. Ja, also sehr coole Aktie auf jeden Fall. Und bin ich mal gespannt. Also für mich ist es okay. Ich finde es jetzt nicht mega, vor allem eben nicht vom Preis, aber ich fand es jetzt auch nicht schlimm. Ja, also
muss gerade mal die Aktie aufgemacht. Also ist ja krass. Ne? Die sind irgendwie hier seit Januar 97 von, was war das denn hier, irgendwie $2 sind sie mal im Hoch 2015 bei 100 oder $150 gewesen. Dann kam ein jahrelanger Abstieg, will ich mal sagen. Es gab mal so eine Zwischenerholung auf $75. Aber im Endeffekt dümpeln die jetzt seit wieder 5 Jahren irgendwie umher zwischen 40 und $60, mal teilweise 80. Aber ja, ich weiß gar nicht, haben sie dann so lang operativ, kamen sie gar nicht mehr von der Stelle oder die waren mal völlig überhyped und so, ja, Wahnsinn.
Ja, also da geht einfach nicht viel, weil es ist jetzt auch ein Unternehmen, wo ich habe mich jetzt mit Stericycle, ich habe die davor noch nicht gekannt, ja, also ich habe mir jetzt mal die Zahlen angeschaut, also die haben 2023 einen Verlust gemacht, 2022 einen kleinen Gewinn, aber auch 2021 einen Verlust, also das ist jetzt wirklich kein Unternehmen, das jetzt irgendwie so kontinuierlich gewachsen ist oder so, sie hatten auch mal derbe Rückgänge in einigen Bereichen, deswegen, ja, aber ich kann mir vorstellen, dass das so durch die Synergieeffekte durchaus Sinn machen kann. Und ich meine, Waste Management wird sich ja dabei was gedacht haben. Und es ist eben auch ein Unternehmen, das immer wieder mal durch Übernahmen eben weiter gewachsen ist in den vergangenen Jahren. Deswegen bleibt für mich auf jeden Fall eine Top-Aktie, ja. Super. Genau, dann würde ich sagen, wir springen mal zu den Magnificent Seven. Wir haben jetzt schon ein bisschen über Nvidia gesprochen, dann würde ich sagen, wir beginnen auch mal mit der Aktie. Und du hast ja, bevor wir mit der Aufnahme gestartet haben, auch mal was Interessantes zur Bewertung gesagt. Deswegen würde ich es jetzt einfach mal das Zepter an dich rübergeben. Was gibt's bei Nvidia gerade zu berichten? Ich meine, wenn man sich den Kurs anschaut, würde ja jeder sagen, hoffnungslos überbewertet. Ja. Aber bist du da derselben Meinung oder wie sieht's da aktuell bewertungstechnisch aus?
Ja, das ist ja das Groteske, dass die Aktie sogar im Durchschnitt jetzt über die letzten Jahre günstiger ist, so vom vom KGV, aber auch von anderen Kennzahlen. Ich gucke gerade noch, was haben wir hier noch alles. Also Enterprise Value zu Free Cashflow zum Beispiel ist sie auch unterdurchschnittlich bewertet oder vielleicht maximal auf dem Niveau der letzten Jahre, aber ist trotzdem sehr teuer. Also KGV ist hier, also KGV dieses Jahr ist 60, ich glaube Forward KGV war, je nachdem, welche Schätzung man jetzt hier nimmt, irgendwie 40 oder sowas. Ne? Also eigentlich für das Wachstum muss man sagen, sogar günstig, ja, aber das Hauptproblem ist halt einfach, keiner weiß so recht, wie lange das noch anhält, dass sich das Wachstum nicht mehr so fortsetzt in dieser Geschwindigkeit. Ich glaube, der Gewinn wurde ja versechsfacht im abgelaufenen Quartal, hatten wir, und der Umsatz ist um, was war das, 200 irgendwas Prozent gestiegen. Das ist ja der absolute Wahnsinn, muss man sagen. Und das Thema ist halt, dass wir aktuell Monopolmargen haben bei Nvidia. Und auch hier ist die große Frage einfach, wann kommen die Wettbewerber ran? Ich habe ja jetzt, wie gesagt, diese Sache mal von der Computex durchgelesen und da muss ich sagen, ja, aktuell glaube ich nicht, dass sie rankommen. Also es könnte noch einige gute Quartale geben von Nvidia. Deswegen würde ich auch niemals die Aktie jetzt leer verkaufen, ne? Weil, wie gesagt, wir können auch Richtung 1.500 oder 2.000 Dollar noch laufen, und wenn Jensen Huang recht hat und dann irgendwann Millionen GPUs in irgendwelchen Rechenzentren sind, dann, ja, wer weiß, was passiert, aber der Chipsektor ist trotzdem zyklisch, und wenn, was hast du ja vorhin gesagt, wenn ein Haar in der Suppe gefunden wird, dann wird es eben auch runtergehen, ja, also, was haben sie jetzt, wenn man das mal hochrechnet, Trailing 12 Months, der Umsatz geht so über 100 Milliarden, aber wir sind ja bald bei 3 Billionen Marktkapitalisierung, also, das ist ja schon extremst sportlich, so, Enterprise Value zum Umsatz. Ich glaube, da gucke ich gerade noch mal rein. Oder Enterprise Value Sales. Da müssten sie auf jeden Fall deutlich über dem, ja, da sind sie halt fast doppelt so hoch bewertet wie früher. Ja, aber sie sind halt auch unfassbar profitabel geworden. Also, ich sag's mal so, unterm Strich ist es extrem schwer, das jetzt einzuschätzen. Aber wenn ich jetzt drin wäre, würde ich sie jetzt auch laufen lassen. Ja, the trend is your friend einfach. Und aktuell wird die Aktie weitergespielt. Ja, deswegen, Der Weg des geringeren Widerstands ist nach oben. Die Bewertung ist zumindest so von den Cashflows, die erzielt werden, von den Gewinnen, ist sie nicht absurd teuer, aber man muss halt eben wissen, dass wenn mal irgendwann ja eine Meldung kommt oder irgendwelche Gerüchte kommen, dass jetzt irgendwie doch Chips auf Lager liegen, dass das eben Rücksetzer sorgen kann. Aber aktuell werden ihnen die, auch diese neuen Blackwell, werden ihnen aus den Händen gerissen. Also in den nächsten Monaten rechne ich eigentlich nicht damit, dass es da irgendwie ein Nachfrageproblem gibt. Ja, deswegen, wer dabei ist, Glückwunsch. Hätte ich sie noch, würde ich sie laufen lassen, aber jetzt nochmal neu einsteigen, das traue ich mich halt nicht.
Ja, sehe ich relativ ähnlich. Also man muss sich halt die Frage stellen, wie lange werden sie diese Monopolstellung halten in so einem hart umkämpften Markt? Ich weiß, dass viele Nvidia-Fans jetzt natürlich sagen, ja, das ist auf Jahre gegessen, das Thema. Das kann jetzt natürlich die nächsten ein, zwei Jahre, sehe ich da auch wenig Potenzial für andere. Aber man sollte nicht unterschätzen, was dann eben so in 3, 4, 5 Jahren möglich ist. Und die Börse nimmt sowas ja immer auch vorweg dann eben schon, ja, deswegen, also da ist jetzt natürlich einiges eingepreist zum aktuellen Zeitpunkt, es ist schwierig einzuschätzen, ja, also ich würde mich jetzt aktuell wahrscheinlich auch eher nicht mehr trauen da, aber klar, wenn man sie hat und da dann schon länger halt dabei ist mit satten Gewinnen, dann bin ich da auch immer ein Fan davon, das einfach laufen zu lassen, je nachdem natürlich auch, wie man vom Depot her aufgestellt ist, ich habe es ja gesagt, ich habe sie Anfang des Jahres verkauft, bei mir hatte das aber eben eher der Grund, dass natürlich im Nachhinein, wenn man jetzt weiß, wie sie es entwickelt hätte, hätte man sie natürlich behalten, ja, aber ja. Ich habe natürlich auch gesagt, hey, da reicht, wie es Micha gesagt hat, eine Meldung und dann kann das Ganze auch mal wieder relativ schnell kollabieren dann, ja, und das ist so halt ein bisschen das Problem, vor allem, wenn man so fokussiert halt angelegt ist, wie ich dann, ja. Man muss eben auch allgemein sagen, also ich habe noch so ein bisschen allgemeine Statistiken zum Markt mitgebracht, wenn man sich das anschaut, gerade so die US-Aktien, die sind jetzt natürlich schon insgesamt noch relativ hoch bewertet, da sorgen natürlich vor allem solche einzelnen Titel dafür, aber so das Forward-KGV allgemein, also nach dem Monat Mai, das lag bei deutlich über 20 und ihr Durchschnitt seit 1990 ist eigentlich eher so bei 16 gewesen, also im Forward-KGV, also da merkt man schon, das ist schon deutlich drüber, und auch die Welt insgesamt, die hat aktuell so ein Forward-KGV von ungefähr 18 und auch ihr Schnitt ist so ungefähr eher bei 16, also so die eher günstig niedrigeren Werte. Die gibt es aktuell so in den Schwellenländern, in China, aber auch in Großbritannien, ja. Und ebenfalls, was sich so ein bisschen abgespielt oder eben so gezeigt hat, dass das Forward-KGV vom MSCI World Growth gerade gegenüber dem Value extrem weit auseinandergegangen ist. Also wenn man mal zurückblickt, so früher ist es so der Fall gewesen, da war so ein Forward-KGV bei einem MSCI World Growth so bei ungefähr 18 und bei einem Value ungefähr bei 13. Und während der Value immer noch bei 13 aktuell ist, ist eben der MSCI World Growth bei 25 mittlerweile angekommen, ja. Also da merkt man eben schon, dass vor allem jetzt so diese Schere extrem weit auseinandergegangen ist und daher muss man eben auch sagen, gerade so in diesem Value-Bereich, da würde ich jetzt vor allem so diese Consumer-Staples und so mit reinnehmen, so diese langweiligen Werte und das haben wir auch schon in den letzten Folgen immer wieder mal so ein bisschen gesagt, dass es da jetzt halt aktuell so die interessanten Chancen meiner Meinung nach gibt und im Tech-Bereich wäre ich aktuell echt ein bisschen vorsichtig. Also ihr wisst, ich selber würde meine Tech-Aktien nie verkaufen, denn es kann noch genauso gut nochmal 20% nach oben weitergehen oder es stagniert halt eine Weile, das weiß keiner, deswegen würde ich da einfach so an Bord bleiben, aber man muss aktuell schon wirklich sehr genau hinschauen und sich da raussuchen, welche Aktien man sich da eben so ins Depot legt und genauso muss ich halt eben einfach auch sagen, dadurch, dass Apple jetzt zuletzt wieder so gut gelaufen ist, finde ich sie aktuell viel zu hoch von der Bewertung her, denn für mich gibt es die News und auch die Zahlenentwicklung aktuell nicht wieder, dass sie ein KGV 30 haben, ein Forward KGV 28, EV to EBIT von 25, Free Cash Yield mit 3,4%, das ist noch wirklich in Ordnung, ja, aber Apple ist für mich aktuell auf jeden Fall bewertungstechnisch zu hoch, würde ich sagen. Deswegen habe ich sie auch Anfang des Jahres verkauft. Das ist auch so ungefähr auf dem aktuellen Niveau jetzt gewesen. Also ich finde sie nach wie vor deutlich zu teuer, auch bei den Magnificent Seven, weil sie auch jetzt bei der Berichtssaison also mit auf jeden Fall die schwächsten Zahlen von den Magnificent Seven dann hatten. Ja,
ja, das hatten wir schon oft das Thema, ne, mit Apple. Also es braucht eben einen neuen Wachstumsimpuls. Sie treten ja schon lange auf der Stelle. Nächste Woche ist ja die Entwicklerkonferenz, mal sehen, ob da ein neuer Boost durch KI kommt. Ich glaube jetzt eher nicht, dass da die ganz neuen Impulse kommen werden. Vielleicht schaffen sie es aber irgendwie, dass es doch nochmal einen größeren Upgrade-Zyklus fürs iPhone gibt mit neuen Funktionen oder so, dass es da nochmal, ja, dass sich dieses Handy hier, was hier seit 10 Jahren gleich aussieht, gefühlt, dass da nochmal sich irgendwie irgendwas tut. Und dann braucht man trotzdem irgendwann ein neues Produkt, sei es hier ein Roboter, den sie ja, glaube ich, jetzt, gab es auch den Gerücht, das Gerücht hatten wir ja, glaube ich, auch kurz, dass dieser Roboter gebaut wird oder irgendwas anderes, weil ansonsten verstehe ich es halt auch nicht, wieso die Aktie mit so einem Premium einfach gehandelt wird. Aber gut, es ist halt eine starke Marke, Apple ist Apple, die verdienen sehr viel Geld, dass die Bewertung nicht niedrig ist, okay, aber ich finde es ja auch aktuell eher zu teuer. Oder der Markt preist halt jetzt doch ein, dass es in den nächsten Jahren wieder aufwärts geht, ne? Oder man mehr Wachstum reinkommt. Aktuell sieht man es halt noch nicht so wirklich, ne? Also ja, wie gesagt, wer die Aktie hat, man kann die ja auch halten und so. Ich habe es aber auch nicht, ne? Aber für mich bietet es sich jetzt auch nicht gerade nicht an zum Kauf.
Ja, auf dem Bewertungsniveau brauche ich aber halt auch irgendwie ein Wachstum, also irgendwie KGV 30 und so, also da ein Unternehmen sein. Natürlich, es kann mal ein Übergangsjahr geben, ja, aber danach muss es halt aber auch eigentlich eher sogar Richtung zweistelliges Wachstum, zumindest für mein Empfinden, ja, aber.
Also ich habe gerade noch mal jetzt kurz reingeschaut, ne, wegen den Nvidia-Zahlen. Also jetzt hier das Geschäftsjahr 2025 ist ja jetzt, das erste Quartal war ja jetzt da, man erwartet, das ist halt krass, ja. 118 Milliarden Umsatz und 65 Milliarden Gewinn. Also, die drucken einfach Geld und genau, für dieses Jahr ist das KGV geschätzt bei 43 und ja, nächstes Jahr soll der Umsatz auf über 150 Milliarden steigen und dann sogar das Jahr darauf auf 183 und dann 220 Milliarden. Aber ob das natürlich alles so kommt, ist, ich glaube, es ist halt, steht voll in den Sternen. Aber das KGV für dieses Jahr, wie gesagt, 43, danach fällt es auf 33, also hat fast das Niveau von Apple sozusagen, man wächst halt wie Unkraut, wobei hier eben auch wieder Rückgänge schnell möglich sind und Apple halt viel stabiler ist, aber ja, wie gesagt, also wenn Nvidia könnte es auch schaffen, in diese Bewertung easy reinzuwachsen, wenn es so weitergeht, aber aktuell, ich weiß nicht, mir fehlt ja die Fantasie, dass das immer und immer so weitergeht.
Ja, es darf halt nicht ins Stottern geraten. Dann gucken wir mal Tesla an. Die hast du ja erst vor wenigen Wochen gekauft. Man kann jetzt auch mal so sagen, so in den letzten Wochen ist gar nicht viel los gewesen bei Tesla. Sie sind eher so ein bisschen vor sich hingedümpelt. Worauf wartest du jetzt genau bei Tesla? Weil ich meine, bewertungstechnisch brauchen wir nicht drüber reden. Also die Bewertungskennzahlen, die sind immer noch unfassbar hoch. Also Forward KGV 45, EV to EBIT von 74, Free Cash to Yield fast nicht vorhanden aktuell. Aber natürlich die Aussichten, man rechnet ja auch damit, dass sie auch mal wieder stärker wachsen. Ja. Worauf wartest du jetzt genau? Genau, erzähl das mal so ein bisschen. Also worauf schaust du aktuell ganz genau bei Tesla als Aktionär?
Genau, also wie gesagt, ne, die Story ist, dass die Zukunftsaussichten oder einer der Geschäftsfelder in Zukunft wieder deutlich stärker wächst. Der eine wichtige Termin ist jetzt die Hauptversammlung, wo ja über das Vergütungspaket abgestimmt wird. Da gab es jetzt letzte Woche nochmal einige Meldungen, auch ich glaube so große Aktionärsvereinigungen, die gesagt haben, die wollen dagegen stimmen. Ich denke, der Markt wird dann, was wir haben ja gesagt, dass der eher negativ reagieren wird, wenn dagegen gestimmt wird, weil man dann eben nicht weiß, was Elon Musk macht oder ob da dann diese ganze KI-Fantasie aus Tesla ausgepreist wird, weil nur deshalb ist die Aktie auch, glaube ich, immer noch recht stabil. Also ich glaube, das müsste, was haben wir heute? Ist das nächste Woche müsste das sein, ja? Nächste Woche müsste dann die Hauptversammlung sein. Ich werde mich da nochmal vorab informieren. Das ist der eine Termin. Dann war ja im August die Vorstellung von einem Robotaxi-Dienst oder sowas in die Richtung. Das ist die andere Sache. Das soll ja im August kommen. Dann gab es jetzt letzte Woche noch Meldungen, ich glaube, es hat mir gar nicht erwähnt, dass man beim Full Self-Driving bei der Zulassung in China ein bisschen weitergekommen ist. Das soll wohl auch bald kommen. Und ja, dann kann es halt Umsätze quasi mit einem Abo-Modell geben pro Monat. Das sind so gerade so die Sachen, die Aktie vielleicht auch ein bisschen stabil halten. Ja, du hast gesagt, sie ist zumindest die letzten Tage nicht mehr gefallen, obwohl ja doch viele Aktien im Tech-Sektor nicht mehr gut gelaufen sind. Also das muss man ja fast schon als Erfolg sehen. Und dann, wie gesagt, mittelfristig diese ganze Thema Robotik, aber auch das Thema Energiespeicher, das will ich gerade auch nochmal einwerfen. In den USA haben wir ja das Thema mit diesem riesigen Energieverbrauch. Die bauen zwar auch gerade Solar- und Windenergie aus, aber auch die haben ja ein großes Problem, Energie zwischenzuspeichern. Und vielleicht wird dann auch diese ganze Tesla-Sparte mit dem Speichergeschäft doch nochmal deutlich an Relevanz zunehmen. Elon Musk hat ja auch mal behauptet, dass das größer werden könnte wie das Autogeschäft. Bezweifle ich zwar, dass das kurzfristig oder mittelfristig passieren kann, aber es kann zumindest an Relevanz gewinnen. Die bauen ja gerade auch diese neue Fabrik mit diesen Megapacks in China und das kann auf jeden Fall ein Business werden, auch hier in Deutschland. Das hatten wir auch schon mal besprochen. Also hier auch die Solaranlage von mir. Weil mittags werden da irgendwie 7-8 kW von den ganzen Dächern erzeugt, aber die Energie wird halt gar nicht verbraucht, was dazu führt, dass dann teilweise die Spotpreise tagsüber negativ sind. Also du würdest Geld bekommen, wenn du diesen Strom nimmst, ja, und da ist es doch schon sinnvoll, dass wir irgendwann die Möglichkeit haben, wenn genügend Energie da ist, mittags die dann wieder zu sammeln und dann irgendwie, wenn sie gebraucht wird, wieder langsam rau abzugeben, ja, oder dass man dann irgendwie tagsüber sein Auto lädt damit und das dann bidirektional wieder abgibt und so. Also da gibt es ja in Zukunft viele Möglichkeiten mit Energiespeichern, aber da brauchst du eben sehr, sehr viele, ja, und das ist die Story, aber auf die aktuellen Kennzahlen bei Tesla, ja, haben die überhaupt, das muss man erstmal schauen. Du hast gesagt, KGV von 45
oder so. Die haben wir gerade schon abgekanzelt, die Zahlen, ja. Also,
da wäre ich sehr vorsichtig. Also, ich glaube, das ist auch viel zu optimistisch. Ne? Das wird was anderes kommen noch. Also,
mit den Zahlen musst du halt fast jedes Jahr zulegen beim Wachstum. Also, diese Zahlen, die kannst du nicht jahrelang halten, ohne dass was geht, ja. Also, es bleibt auf jeden Fall weiter spannend. Ja, eine Aktie, bei der es aktuell gar nicht so viel zu berichten gibt, tatsächlich, ist Meta bei der Magnificent Seven. Wir haben gesehen, im Januar ist die Aktie extrem stark gestiegen und dann ja so in Dornröschenschlaf gefallen. Ich würde es halt irgendwie auch so ein bisschen so einschätzen, dass sie im Januar nochmal so wirklich so diese guten Quartale, die auf sie gewartet haben, so ein bisschen vorweggenommen haben und dann der Markt eher so ein bisschen eingeschlafen ist. Aber an sich würde ich sagen, ist Meta bewertungstechnisch eigentlich nicht so teuer, würde ich jetzt mal sagen. Ja, also wäre so ein Forward-KGV von 23, EV-to-EBIT von 21 und eine Cash-Yield von über 4%. Also finde ich jetzt von den Magnificent Seven mit eine der attraktivst bewertetsten. Allerdings ist sie auch wahrscheinlich eine, die mit die höchsten Risiken hat, also zumindest meiner Meinung nach. Ja, so in den nächsten Jahren, so der große Bringer könnte jetzt dann halt tatsächlich anstatt dem Metaverse eher so WhatsApp dann sein, das so noch mehr monetarisiert wird, also mit WhatsApp Pay oder so, genau. Also, hast du Meta noch? Ich weiß gerade gar nicht mehr.
Ich habe Meta noch, genau.
Okay.
Ja. Ich habe die komplette Fahrt nach oben und nochmal die komplette Fahrt nach unten mitgenommen. Jetzt auch wieder die Fahrt nach oben. Und du hast gesagt, ja, also die letzten Zahlen jeweils waren ja sehr gut, aber die letzten Zahlen kamen man nicht so gut an, weil man doch wieder, glaube ich, ein bisschen mehr investieren wollte. Habe ich so Erinnerung. Man ist ja auch sehr stark im KI-Bereich aktiv. Dieses ganz, die ganze Wette auf das Metaverse, muss man mal schauen, ob sich das jemals auszahlen wird. Keine Ahnung, aber die ganze Monetarisierung von Reels und so weiter, da sind sie einfach extrem gut. Da sind sie mit Abstand die Besten und verdienen ja auch brutales Geld, hatten auch ein starkes Umsatzwachstum, aber du hast es gesagt, ja, die sind natürlich auch immer mal wieder unter Beschuss von der Regulatorik und so weiter. Also da muss man schon immer nah dabei bleiben, um zu schauen. Aber ich finde es auch, also die ist auch aktuell, glaube ich, so immer so bewertet, wie so im Durchschnitt zuletzt bewertet wurde, sei es KGVs, Cashflows und so weiter. Also hier so Mitte 20er mit Aussichten auf weiteres Wachstum in den nächsten Jahren. Also für mich ein solider Buy-and-Hold-Kandidat, aber aktuell jetzt auch kein riesiges Schnäppchen, also eigentlich fair bewertet.
Ja. Also wer aktuell wirklich auch recht sportlich bewertet ist von den Magnificent Seven ist Microsoft, also aktuelles KGV 36, Forward KGV 33, aber ich habe es gestern in meinem Livestream so ein bisschen gesagt, also wenn mir jemand die Pistole auf die Brust legt und sagt, du brauchst eine Aktie auf den nächsten 10 Jahren, die outperformen wird, davon hängt dein Leben ab, ich würde mit Microsoft mitgehen, ja, ja, also ja. Und ich habe halt so ein bisschen das Gefühl, dass es ein Großteil vom Markt auch so ähnlich sieht. Ja, also wir sind mit Sicherheit bei Microsoft jetzt nicht bei einem Unternehmen, das die größten Wachstumsraten haben wird, aber so ein bisschen mit die berechenbarsten, sage ich jetzt mal. Also so würde ich jetzt ausdrücken. Ich weiß nicht, wie siehst du es? Weil bei mir ist Microsoft natürlich schon eine recht große Position im Depot. Ich habe jetzt aber auch geplant, sie trotz der Bewertung aktuell zumindest mal wieder so ein bisschen so scheibchenweise nachzukaufen, weil ja, ich finde das Unternehmen unfassbar. Und heute Morgen habe ich noch eine Quick News gelesen. Sie haben angekündigt, dass sie Mitarbeiter entlassen wollen, aus ja. ihrem Projekt mit HoloLens, also so, das ist ja ebenfalls so ihre 3D oder Virtual Reality Brille, ja 3D jetzt wahrscheinlich eher nicht, aber eben so ihr Virtual Reality Projekt. Ich weiß nicht, oder wäre mal interessant, wenn bei dir jemand die Pistole auf die Brust und sagt, eine Aktie, die outperformen muss in den nächsten 10 Jahren, mit welcher würdest du gehen? Wär's auch Microsoft?
Ist echt so.
Nee, Plug Power wär's bei dir wahrscheinlich.
Ja, Plug Power wär's bei mir. Ich überlege zwischen Plug Power und C3 AI. Ganz schwer zu sagen. Also Microsoft, die Bewertung ist ambitioniert, sage ich mal, aber ich glaube, es ist halt auch gerechtfertigt einfach, weil sie es eben geschafft haben, sich in allen wichtigen Zukunftsfeldern aktuell zu platzieren und jetzt, wie gesagt, mit OpenAI halt wirklich Jackpot gezogen haben, muss man sagen, ja, und ja, sie es schaffen eben, diese ganzen Sachen mit nach vorne zu bringen und auch gut umzusetzen und weiter massiv Geld zu produzieren und auch mit Azure natürlich dann da direkt auch nochmal mit profitieren, weil ja, riesige Kapazitäten gebraucht werden, also ja, ich glaube auch, dass Microsoft auch in Zukunft eine große, eine gute Rolle spielen wird. Ja, ich bin ja kein Microsoft-Aktionär, leider. Muss aber auch mal überlegen, ob ich jetzt mal einfach eine Position mal kaufe. Aber ich war, glaube ich, eher mal, wenn ein Rücksetzer kommt, würde ich es mal kaufen. Ja, vielleicht gibt es ja doch mal so ein kleines Sommergewitter oder so. Mal schauen, ja. Es wackelt ja irgendwie so ein bisschen. Der DAX ist auch jetzt mittlerweile wieder 1% der Minus, während wir hier aufnehmen. Mal sehen, ob dann nachher wieder aus dem Nichts die Käufer kommen. Ja, aber Microsoft ist aktuell, im Gegensatz zu Apple ist da diese erhöhte Bewertung meiner Meinung nach eher gerechtfertigt, weil sie es eben auch geschafft haben, da wieder stärker zu wachsen und auch weiter gut aufgestellt zu sein.
Ja. wen ich auch aktuell recht fair von der Bewertung finde, ist Alphabet. Du hast ja auch vor ein paar Wochen noch, also das war noch vor der Dividendenankündigung, hast du ja selber auch gesagt, dass du sie aktuell sogar recht günstig bewertet findest. Ja. Wenn man das Ganze so ins Verhältnis setzt, Marktpositionierung, dann eben aktuelles Wachstum, also wir haben hier so ein aktuelles KGV von 27, ein Forward-KGV von 22 und auch ein EV-to-EBIT von 21, würde ich sie auch aktuell noch immer als nicht teuer ansehen. Also jetzt auch nicht das Schnäppchen des Jahres auf jeden Fall. Also da gibt es im Tech-Sektor aktuell meiner Meinung nach nur eine sehr überschaubare Anzahl. Ja. Aber so von den Magnificent Seven finde ich sie aktuell so mit am günstigsten von den Bewertungskennzahlen her und eben auch allgemein von den Zahlen, weil natürlich wisst ihr es jetzt, ich habe ja am Anfang angekündigt, dass wir eine historisch günstig bewertete Aktie mit dabei haben. Das ist für ihre Historie Amazon. Da gucken wir jetzt gleich zum Abschluss noch kurz drauf. Aber die Zahlen an sich sind natürlich trotzdem nicht wirklich sehr günstig bei Amazon. Das hat aber eben auch die Gründe, dass sie natürlich eben von ganz anderen Regionen herkommen. Aber bei Alphabet, wenn du jetzt wirklich siehst, du hast so eine Monopolstellung in einem ultra profitablen Bereich. Für mich ist es wahrscheinlich sogar das beste Geschäftsmodell, das es überhaupt auf der Welt gibt. Also das ist wie früher, wenn du dran denkst, du hättest Telefonbuch gehabt, du klappst auf und hast erstmal 20 Seiten nur Werbung dann jedes Mal drin, wenn du nach einer Telefonnummer gesucht hast. So ähnlich ist ja die Google-Suchmaschine und sie nutzt halt jeder, ja. Die Free Cash Yield mit 3,2%, weil da ist dann noch eine Haufen Share-Based Compensation mit dabei. Da geht noch ein bisschen mehr. Also deswegen würde ich sie jetzt auch nicht als super günstig ansehen, aber auf jeden Fall in einer attraktiven Range aktuell und langfristig gesehen für mich halt vor allem, was so KI angeht, ja, wahrscheinlich so einer der Gewinner. Sie sollten jetzt halt mal schauen, was sie so mit dem ganzen Geld dann halt machen. Dividendenankündigung, damit gehe ich d'accord, das ist in Ordnung, weil es eben auch völlig im Rahmen ist. Aber gerade so die HubSpot-Übernahme, die ja wahrscheinlich jetzt doch eine Ente war, die hätte ich eigentlich gerne gesehen als Aktionär, ja.
Ja, ich weiß gar nicht, aber wo kam das überhaupt her, dieses Gerücht mit HubSpot? Ich weiß es gar nicht mehr, aber ja, wäre auf jeden Fall interessant gewesen. Ich glaube, das große Problem bei Alphabet ist, wieso sie auch ein bisschen günstiger bewertet ist. Zum einen so die Regulatorik wieder, ne, dieses ganze Thema ist auch immer mal wieder unter Beschuss. Zum anderen ist so die große Frage, was in Zukunft mit ihrem Hauptgeschäft, mit der Suchmaschine passiert. Da gab es ja auch immer mal zwischenzeitlich Angst, dass dann hier Bing der große neue Mitbewerber wird. Ich glaube, das Thema hat sich jetzt wieder erledigt. Und auch OpenAI bringt bisher keine Suchmaschine raus, haben nur andere Tools gebracht. Und jetzt will ja auch Alphabet mit Google da diese ganzen KI-Antworten dort weiter nach vorne kommen. Gab es ja die Probleme, haben wir letztes Mal angekündigt, dass man jetzt Steine essen soll oder Kleber auf eine Pizza machen soll und so. Ne? Also diese KI kann Satire nicht von echten Nachrichten unterscheiden. Das ist halt so ein aktuelles Problem, aber ich denke, das kriegen sie in den Griff. Die große Frage wird halt sein, gelingt es ihnen dann mit dieser ganzen Geschichte noch mehr Geld zu verdienen oder kannibalisiert man sich da so ein bisschen selber, wenn man immer die Antworten schon durch KI gibt, dass man überhaupt gar nicht mehr irgendwas anklicken muss. Also das muss man auf jeden Fall mal noch beobachten, aber so von den Kennzahlen und auch, ne, was sie gerade alles machen und so, sei es hier Google Maps und sowas, da alles so an Innovationen kommt, da sind sie schon weiter sehr gut unterwegs. Also ich habe die Aktie im Depot als Disclaimer und ich werde sie auch halten.
Ja, ich ja sowieso, es wisst ihr, dass ich sie habe, ist meine größte Position. Und wenn man eben schaut, was Gemini kann im Gegensatz zum Beispiel dann eben zu einer Siri, also würde ich sagen, sie sind doch nicht so weit weg, wie alle immer sagen. Weil das ist ja noch, das steckt ja alles noch in den Kinderschuhen, ja. Aber jetzt zum Abschluss noch eine Amazon, ich habe es ja gesagt, historisch günstig eigentlich aktuell von der Bewertung. Und das liegt vor allem eben an ihren aktuellen Zahlen. Forward KGV aktuell 37, das haben sie eigentlich fast noch nie gehabt. Also einmal ganz kurz so in der Finanzkrise 2008, aber da stand natürlich Amazon auch noch ein bisschen anders da als aktuell, ja. Und auch auf Blick der letzten 10, ja, eher sogar 15 Jahre EV to EBIT von 41 haben sie eigentlich auch noch nie gehabt. Also ihr merkt schon, das sind natürlich trotzdem noch sehr sportliche und ambitionierte Zahlen. Allerdings wächst Amazon auch gerade auf der Bottomline extrem stark, also was so die Profitabilität dann eben angeht. Und für mich sind sie aktuell ja wieder relativ interessant, also in einer Range, wo ich sage, da könnte man auf jeden Fall mal so einen genaueren Blick drauf werfen. Die letzten Quartalszahlen, die sind immer sehr gut gewesen. Man hat gesehen, dass sie eben so die Investition der letzten Jahre sich auch wirklich so widerspiegeln, auch margentechnisch. Und für mich bleiben sie ein wirklich super solides Investment. Gerade auch der E-Commerce-Bereich ist für mich halt nach wie vor so die Zukunft des Einkaufens. Und da ist Amazon halt eigentlich nicht wegzudenken. Ja, also bewertungstechnisch aktuell historisch niedrig, aber natürlich jetzt das Riesenschnäppchen, auch hier wie jetzt bei Google ist es nicht, aber auch da würde ich sagen, deutlich attraktiver als noch vor einigen Monaten und auch aktuell auf einem Niveau, wo ich sage, finde ich nicht übertrieben für die aktuelle Entwicklung bei dem Unternehmen. Ja,
genau, würde ich auch so unterschreiben. Sie haben es geschafft, auch den E-Commerce jetzt teilweise profitabel zu machen. Sie haben ja auch viel zu viel investiert danach Corona, zu viel Logistik aufgebaut, dann haben sie aber auch ordentlich nochmal die Kosten gedrückt und das schlägt es eben auch voll durch. Ja. Und mit AWS und so weiter sind sie ja auch weiter gut aufgestellt. Also für mich auch Amazon sehr spannend. Sie haben auch, glaube ich, in Deutschland massiv Marktanteile gewonnen, gegenüber Otto zum Beispiel.
Hatten wir das letzte Mal davon. Die große Frage
wird natürlich sein, wenn jetzt die ganzen TikTok-Shops und Shein und Temu und so, was da dann passiert, aber ich glaube, dass Amazon trotzdem da weiter ein großer Player bleibt, weil dieser China-Schrott und so, das, also der Großteil ist davon Schrott, das wird sich dann irgendwann auch wieder alles legen. Das ist so ein Hype jetzt erstmal, aber ich glaube, die Masse, so das, was du kaufst, das kaufst du dann eher dann auch weiterhin in Zukunft bei Amazon.
Ja, die Qualität halt und eine Temu wird es niemals so schnell liefern können, halt wie eine Amazon, ja. Also und die meisten, wenn sie heute was bestellen, haben sie es am liebsten gestern dann im Briefkasten, ja. Also es ist halt einfach so, ja. Aber es bleibt auf jeden Fall spannend. Aber ihr seht, auch bei dem Magnificent Seven gibt es aktuell durchaus Titel, wo wir sagen, sind noch attraktiv von der Bewertung her. Genau.
Ja, und dann vielleicht nochmal ganz kurz als Abschluss und weil da einmal alle gesagt haben, ja, die Gewichtung, das ist so gefährlich und das ist so hoch. Es ist halt trotzdem Fakt, dass jetzt die Bewertung nicht absurd hoch ist im Durchschnitt von diesen Magnificent Seven. Also bei keiner Aktie würde ich jetzt sagen, das ist komplett absurd. Nvidia kann man drüber streiten, aber sie verdienen halt gerade, wie gesagt, extrem viel Geld. Deswegen, ja, das sind einfach Cashmaschinen und deswegen sind die Aktien halt auch so stark gestiegen, aber Umsetzung und Gewinne sind eben auch bei allen quasi mitgestiegen, außer vielleicht bei Apple, die jetzt ein bisschen zu teuer ist, aber ist natürlich für mich jetzt auch keine Blase oder so, ne? Also deswegen, ja, also da mache ich mir jetzt nicht so viele Gedanken, dass wir da jetzt irgendwie durch die Magnificent Seven einen riesigen Crash an den Märkten sehen.
Ja, also dann in der nächsten Folge nehmen wir euer gewünschtes Thema auf. Sollte man Rebalancing machen, wenn Aktien extrem heiß gelaufen sind? Aber wir beschäftigen uns auch noch mit so ein paar anderen Mythen. Also gerade so buy the dip oder so finde ich auch immer ganz interessant. Also sollte man eher seine Gurken im Depot nachkaufen oder eigentlich eher doch die gut gelaufenen oder vielleicht auch mal, wann man eine Aktie verkaufen könnte. Das sind so die Themen, die wir in der nächsten Folge besprechen. Und bis dahin wünschen wir euch noch eine schöne Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao.